Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick im Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt Sie Jan Menzel. Sie sind das schärfste Schwert des Parlaments, Untersuchungsausschüsse. Zwei U-Ausschüsse gibt es derzeit im Berliner Abgeordnetenhaus. Ginge es nach den Oppositionsfraktionen, käme bald ein dritter hinzu, zum Fall Hubertus Knabe. Der langjährige Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen wurde abberufen, weil er nicht konsequent auf die sexuelle Belästigung von Mitarbeiterinnen reagiert haben soll. Die Opposition wittert jedoch politische Gründe. Thorsten Gabriel berichtet.
Für die AfD-Fraktion ist die Absetzung des Gedenkstättenleiters Hubertus Knabe ein Symptom für etwas Größeres, für eine politisch gewollte grundlegende Neuausrichtung der DDR-Aufarbeitung. Der AfD-Abgeordnete Martin Trefzer erklärte:
Mit Entsetzen beobachten ehemalige Bürgerrechtler und Opfer der SED-Diktatur, wie die Entlassung von Hubertus Knabe jenen Kräften Tür und Tor geöffnet hat, denen die ganze Richtung der Aufarbeitung nicht passt. Allen voran die DDR-Nostalgiker und ehemaligen Stasi-Kader.
Etwas, das die größte Oppositionspartei, die CDU, so zwar nicht als Behauptung aufstellt, doch allein der Vorwurf ist für den Abgeordneten Robin Juhnke einer der Aufhänger, ebenfalls einen Untersuchungsausschuss zu fordern.
Da es Verdächtigung gibt, Knabe sei aus politischen Gründen entlassen worden, muss diesen auch nachgegangen werden. Das sollte übrigens im Interesse aller Beteiligten sein.
Die CDU hatte sich in den vergangenen Tagen schwer getan mit einer Entscheidung, denn die Absetzung des Gedenkstättenleiters war auch von Kulturstaatsministerin Monika Grütters unterstützt worden, die gleichzeitig Berliner CDU-Chefin ist. Was bei einigen in der Union gar nicht gut ankam. Es rumort bei den Christdemokraten. Deshalb entschied sich die Fraktion nun, einerseits ebenfalls einen Untersuchungsausschuss zu fordern, sich aber andererseits nicht dem entsprechenden Antrag der FDP anzuschließen. Was der FDP-Abgeordnete Stefan Förster bedauerte, aber akzeptierte.
Da wir aber ein gemeinsames Interesse daran haben, diesen Ausschuss einzusetzen, wollen wir der CDU gern die Möglichkeit geben, die Qualifizierung nachzuliefern und bitten deshalb um Vertagung des Antrags, um das gemeinsam abschließen zu können.
In den Regierungsreihen schwankte man zwischen Kopfschütteln und Empörung über die Vorwürfe aus der Opposition. Vor allem aber kritisierten Vertreter von SPD, Linken und Grünen die Schicksale der Gedenkstättenmitarbeiterinnen, die die Belästigungen angezeigt hatten, würden diskreditiert. So sagte der Grünen-Abgeordnete Daniel Wesener:
In ihren wüsten Verschwörungstheorien ist Herr Knabe der Geschädigte. Nicht die Frauen, die sich gegen sexuelle Belästigung in der Gedenkstätte zur Wehr gesetzt und sein Führungsversagen öffentlich gemacht haben. Damit werden Täter zu Opfern gemacht, während die eigentlichen Opfer auf die Rolle der nützlichen Idioten in einem abgekarteten Spiel der Politik reduziert werden.
Der linke Kultursenator Klaus Lederer kritisierte dabei konkret die Union.
Da wird auch tatsächlich in einer Pressemeldung der CDU-Fraktion vom Wochenende gesagt, es sei noch offen, ich zitiere, wer durch wen wie sexuell belästigt worden ist. Zitat Ende. Wie kann man so etwas behaupten? Nach dem Eingeständnis des stellvertretenden Direktors durch seinen Anwalt.
Fazit: Einen weiteren Untersuchungsausschuss wird es zwar nicht kurzfristig geben, wohl aber in einigen Wochen.
Thorsten Gabriel war das. Während die Gedenkstätte Hohenschönhausen bundesweit bekannt ist, ist ein anderer Ort des DDR-Unrechts in der Mitte der Stadt geradezu versteckt. Das Polizeigefängnis Keibelstraße. Unweit des Alexanderplatzes befindet sich nämlich mitten in einem Gebäudekomplex, von außen nicht sichtbar. In dem Gebäude sitzt heute die Bildungsverwaltung. Die alten Zellentrakte der DDR-Volkspolizei sind aber im Originalzustand erhalten und werden nun als Lernort vor allem für Schülerinnen und Schüler geöffnet. Ute Schumacher berichtet.
Michael Brack kennt die grauen Wände, die schweren Riegel vor den Holztüren, die Enge der Zelle nur zu gut.
Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, vor 50 Jahren 3 Monate hier verbringen zu dürfen.
Brack war damals 19. Er trug wie viele andere lange Haare und er sympathisierte mit dem Prager Frühling. Brack schrieb damals Parolen auf Häuserwände.
Es lebe Dubček. Und Freiheit für die Tschechoslowakei. Das würde man heute Graffiti nennen.
In der DDR war es jedoch ein Verbrechen und das Regime kannte kein Erbarmen. Brack wurde verraten, kam in die Keibelstraße. Und dort ist er auch zur Eröffnung des neuen Lernorts. Das Museum zeigt die engen Zellen weitgehend im Originalzustand. In manchen hängt noch ein metallenes Waschbecken. Das Abflussrohr im Boden markiert die Stelle, an der die Toilette stand. Ein schlichtes Brett an der Wand kann als Tisch heruntergeklappt werden. Neu sind Bildschirme und Tische. Dort liegen Vollzugsakten, in denen geblättert werden kann. Sie zeigen erschütternde Briefe von Insassen. Zeitzeugen berichten in Videos, warum sie in die Keibelstraße gebracht wurden. Manche, wie die erst 14-jährige Ute Lepke, wollte zu ihrer Oma in den Westen. Andere waren Punks, obdachlos, verweigerten den Wehrdienst oder passten den DDR-Oberen nicht ins System. Daran erinnert auch Bildungssenatorin Sandra Scheres.
Hier wurde Unterwerfung gefordert, hier wurde Individualität angegriffen, hier wurden Menschen gebrochen.
Der neue Lernort, so die Bildungssenatorin, richtet sich besonders an Schülerinnen und Schüler.
Uns geht es darum, dass junge Menschen spüren, wie wichtig Demokratie für die Gesellschaft ist, dass sie wertvoll ist, aber dass Demokratie eben auch verletzlich ist.
Michael Brack, der als junger Mann in der Keibelstraße eingesperrt war, nickt. Diese deutsche Demokratie sei möglicherweise in Teilen verbesserungsfähig und kritikwürdig. Er kenne aber nur wenige Länder, in denen man besser und freier lebe, sagt Brack. Diese Mahnung will er als Zeitzeuge allen Besuchern des Polizeigefängnisses mit auf den Weg geben.
Sorgt in eurem eigenen Interesse dafür, dass diese Demokratie erhalten bleibt.
Ute Schumacher über den neuen Lernort Keibelstraße. Sie hören zur Debatte das Landespolitische Wochenmagazin im Inforadio. Wir kommen zur Berliner Polizei, denn sie steht vor dem größten Umbau seit Jahrzehnten. Innensenator Geisel und Polizeipräsidentin Slowik haben ihre Pläne für eine Strukturreform der Hauptstadtpolizei vorgestellt. Mein Kollege Holger Hansen ist nun bei mir. Holger, was sind die wichtigsten Punkte?
Die wichtigsten Punkte sind eine neue Hundertschaft, die gebildet werden soll, um schnell eingreifen zu können an kriminalitätsbelasteten Orten. Dafür wird eine sogenannte brennpunktorientierte Direktion neu gebildet, und zwar aus Teilen der Direktion 3 und 5. Das sind die in Mitte Tiergarten-Wettingen und auf der anderen Seite Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Die Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat gesagt, dadurch werden dann hunderttausende Einsatzkräftestunden frei, sodass die anderen damit auch besser hantieren können. Und die brennpunktorientierte Direktion kümmert sich dann um die kriminalitätsbelasteten Orte wie Alexanderplatz, Warschauer Brücke oder Cottbusser Tor und Görlitzer Park.
Eine neue Polizeidirektion soll es geben, eine Brennpunktdirektion haben wir gehört. Das wirkt ein bisschen wie mehr Bürokratie.
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn es mehr Wasserkopf ist. Da kam ja auch schon Kritik von der FDP zum Beispiel, dass die Entscheidungsstrukturen dann eher länger werden als kürzer. Die Befehlswege sollen ja kürzer werden und die Führungsstrukturen gestrafft werden eigentlich. Das ist aber auch so, höre ich von Seiten zum Beispiel auch von der CDU, wenn die Landespolizeidirektion das operative Geschäft übernimmt und dadurch die Polizeipräsidentin mehr Platz hat für strategisches Denken, so heißt es.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Warum macht die Polizeipräsidentin diesen Totalumbau?
Das haben sich der Innensenator Geisel und Barbara Slowik, die Polizeipräsidentin, gemeinsam ausgedacht, weil, wie Geisel sagte, die Stadt wächst ja seit Jahren. Und in Zeiten, als Berlin sparen musste, das liegt schon eine ganze Weile zurück, unter dem ehemaligen Polizeipräsidenten Dieter Glietsch, musste eingespart werden. Er hat die Strukturen verschlankt, abgebaut, Personal auch eingespart an verschiedenen Stellen. Aber damals hatten wir eine ganz andere Situation in Berlin, sagt auch Andreas Geisel, der Innensenator jetzt. Die Stadt wächst und die Polizei muss mitwachsen. Letztes Jahr sind 300 Einsatzkräfte dazugekommen. In diesem Jahr kommen nochmal 400 Einsatzkräfte dazu, Mitarbeiter bei der Polizei. Und deswegen müssen die Strukturen wieder so gemacht werden, dass effektiv gearbeitet werden kann. Teilweise, sagt Andreas Geisel, kehrt man jetzt auch zu klassischen Polizeistrukturen wieder zurück. Peter Trapp, der Vorsitzende des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus, der früher ja auch selbst bei der Polizei war und die Strukturen von innen kennt, sagt, das ist ja gut, was da jetzt passiert. Jetzt muss man nur sehen, wie man mit dem Personal dann hinkommt, denn mehr Personal soll es ja nicht geben. Diese neuen Strukturen sollen dadurch entstehen, dass das Personal anders aufgeteilt wird.
Vielen Dank für diese Information. Informationen Holger Hansen. Und wir schauen nach Brandenburg. Die Landesregierung wird künftig mehr tun für die kommunalen Theater und Orchester. Bei einem Festakt in Brandenburg an der Havel wurde ein Rahmenvertrag unterzeichnet. Wichtigster Punkt: Das Land zahlt mehr für die Kultur. Dominik Lenz über den Vertrag und was Kulturschaffende dazu sagen.
Mit leichtem Grausen erinnert sich Manuel Soubillon an seine frühen Jahre als Theatermacher im Brandenburg der 90er Jahre.
Da ist dann die Musiksparte geschlossen worden und das ganze Theater. Und ich hatte das Gefühl, ich lebe in so einer theater- und kulturfeindlichen Bundesland.
Eigentlich sei er damals froh gewesen, nach Sachsen und danach ins beschauliche Schwaben zu kommen, wo er, wie er sagt, nicht ständig erklären musste, wieso Kultur wichtig ist. Irgendwann ging es dann zurück nach Brandenburg mit zwiespältigen Gefühlen.
Vor 4 Jahren würde ich hier ja wieder gewählt worden. Dann denkst du, oh, jetzt geht's wieder zu den harten Brandenburgern und auch noch in die Lausitz und finde eine wirklich veränderte Landschaft.
Heute ist Soubillon Intendant der neuen Bühnen Senftenberg und spricht von einem Gesinnungswandel in der Brandenburger Kulturpolitik, der nun in den neuen Rahmenvertrag münde.
Und das freut mich als Intendant und es freut mich natürlich einfach, dass die Zukunft nicht nur des Theaters formal gesichert ist, sondern dass wir in dieser Sicherheit ja nun auch freie Theater spielen können.
Ab sofort und zunächst gesichert bis 2022 trägt das Land die Hälfte der Zuschüsse für die 7 kommunalen Häuser. Die Kommunen schließlich stemmen nur noch einen Anteil von 20%. Natürlich geht das leichter, wenn, wie jetzt, die Kassen einfach voll sind. Doch auch Roland Ott, Intendant des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt-Oder, des, wie er sagt, größten Klangkörpers der Mark, spricht von mehr Wertschätzung durch die Politik.
Es ist ein ganz großer Tag für das Brandenburgische Staatsorchester. Jetzt endlich gesicherte Finanzierung, wir können Tarifvertrag bezahlen, wir können langfristig planen.
Kulturministerin Martina Münch unterstreicht, dass es nirgends in Deutschland einen vergleichbaren Finanzierungsschlüssel gäbe. Grund genug, den neuen Rahmenvertrag feierlich im Theater in Brandenburg-Havel zu unterschreiben.
Denn in den letzten 25 Jahren ist doch sehr viel abgebaut worden, gerade eben Mitte der 90er Jahren aus Finanzgründen. Und es ist wunderbar zu sehen, dass dieser Schritt komplett umgekehrt worden ist, dass es deutlich mehr Geld gibt.
Mit dabei auch der Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder, René Wilke. Auch er spricht von einem großen Tag für Frankfurts Kulturszene und verspricht das, was laut Kulturministerin alle Kommunen versprechen. Das zusätzliche Geld im Haushalt soll nicht zum Stopfen irgendwelcher Löcher, sondern eben für die Kultur genutzt werden.
Wir haben eine große Schieflage bei der Bezahlung der Mitarbeiter zwischen den Einrichtungen in Frankfurt-Oder. Das Kleistforum, also die Messe- und Veranstaltungs GmbH, bezahlt deutlich schlechter. Diese Ungerechtigkeit heben wir jetzt auf. Ein Teil des Geldes fließt auch in die Haushaltskonsolidierung und anderes wiederum auch in die freie Szene, also in andere Kultureinrichtungen, kleinere, die nicht so große Tanker sind und auch Unterstützung brauchen.
Wasser in den Wein gibt es von Seiten der Gewerkschaften. Das in Aussicht gestellte Geld reiche längst nicht aus, um am Staatstheater Cottbus, wie versprochen, spätestens in einem Jahr alle Beschäftigten nach Flächentarif zu bezahlen, hieß es von Verdi. Zum Erhalt des Theaters hätten die Beschäftigten seit Jahren auf Lohn verzichtet und würden nun mit Recht auf die Einhaltung der Tarifverträge pochen.
Dominik Lenz berichtete. Zum Schluss der Sendung geht es um einen Politiker, der in Brandenburg und in Berlin Spuren hinterlassen hat, Jörg Schönbohm. Er ist vor kurzem im Alter von 81 Jahren gestorben. Bei einem Trauergottesdienst im Berliner Dom haben Angehörige und Weggefährten Abschied genommen. Thorsten Südow berichtet.
Mehrere hundert Gäste sind zum bewegenden Trauergottesdienst für den vor zwei Wochen verstorbenen früheren Bundeswehrgeneral, Innensenator von Berlin und Brandenburger CDU-Innenminister Jörg Schönbohm in den Berliner Dom gekommen. Schönbohm war Mitglied der Domgemeinde. Hier feierte er im Jahre 2009 seine goldene Hochzeit, erinnerte Altbischof Wolfgang Kuba in seiner Predigt. Schönbohm sei ein streitbarer Christ gewesen, etwa als es um Kirchenasyl und die Friedensbewegung in den 80er Jahren ging.
Der Friedensbewegung der 80er Jahre trat er unerschrocken und manchmal schroff entgegen. In seinen Augen wurden Kanzel und Talar zu oft zur Agitation missbraucht. Auch wer mit ihm in Streit geriet, konnte wissen, dass er immer aus lauteren Motiven handelte, dass er immer den anderen als Person achtete.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU, würdigte den 81-jährig verstorbenen Schönbohm als Staatsdiener von preußischer Statur und Konservativen im besten bürgerlichen Sinn.
Er bewies Führungsstärke und er gab klare Orientierung. Er verachtete nichts mehr als Beliebigkeit.
Schäuble kam auch auf das zu sprechen, was Schönbohm selbst als wichtigste Aufgabe seines Lebens bezeichnete.
Ein Beitrag zur inneren Einheit ist unvergessen. Also mit Entscheidungskraft und mit Einfühlungsvermögen die Soldaten der Nationalen Volksarmee in die Bundeswehr überführte.
Schönbohm, der 1937 im brandenburgischen Neu-Golm geboren wurde, nach dem Krieg in der Bundesrepublik Karriere machte, kam 1996 wieder dauerhaft ins Land Brandenburg, einte die märkische CDU und wurde Innenminister. Daran erinnerte Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Entschlossen und erfolgreich bekämpfte er rechtsradikale Aktivitäten, wie beispielsweise die Aufmärsche in Halbe, Seite an Seite mit anderen demokratischen Kräften aus dem ganzen Land in einer erstarkenden Zivilgesellschaft.
Nach dem Trauergottesdienst, an dem auch die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer teilnahm, wurde der mit der Bundesflagge geschmückte Sarg Schönbohms von Bundeswehrsoldaten aus dem Berliner Dom getragen. Den Abschluss bildete ein großes militärisches Ehrengeleit.
Thorsten Südow berichtete, und das war der landespolitische Wochenrückblick hier im Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Menzel.
Inforadio Podcast.